Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, hier ist euer Lieblingspodcast. Es ist wieder Zeit, euch zu entspannen. Macht schön langsam, macht's euch gemütlich, gönnt euch diese kleine Auszeit. Denn ich verspreche euch, Folge Nummer 149 von Game On wird auch nicht so wahnsinnig lang sein, denn dafür bin ich viel zu platt. Die einzige Möglichkeit, dass wir doch eine gute Länge hinlegen, ist die, dass Robbie unglaubliche Geschichten erzählen wird und ich sozusagen auch zu einem Darts-Lauscher werde und ihm einfach zuhöre, was er sozusagen hat. Mein lieber Robbie, ich grüße dich.
Hallo Elmar, ich grüße dich natürlich, wünsche dir einen wunderschönen Abend. Du hattest ja schon einen perfekten Tag, wie ich so ein bisschen gesehen habe. Ich konnte immer wieder reinschauen in den ZDF-Fernsehgarten beim Fernsehdarten heute.
War cool, sehr gut. Ja.
Und das Erste, cool, was ich dir jetzt erzählen muss, es gibt da draußen Leute, die zweifeln an der Seriosität dieses Podcasts. Und die haben mich dann angeschrieben, ihr habt nicht erwähnt, dass Michael van Gerwen die neue Nummer 2 der Welt ist. Und ich muss jetzt ganz kurz was sagen. Ja. Wir haben das nicht erwähnt, weil wir natürlich sofort wussten, dass das eine Eintagsfliege ist. Er war es ja nur eine Woche lang. Er ist wieder die Nummer 3 der Welt. Leute, was wir hier erzählen, muss alles Hand und Fuß haben. Keine Sorge. Wir wissen schon, wovon wir reden. Okay? Also beruhigt euch.
Ja, und vor allem behaupten wir nie, dass wir alle Infos parat haben für euch, sozusagen alles vollständig an Darts-Infos euch überbringen.
Aber wir predigen seit Monaten, einem Jahr, dass Peter Wright verdammt nochmal diese goldenen Darts spielen soll, oder? Das erzählen wir doch schon seit Monaten.
Absolut. So. Absolut. Und was passiert? Also, jetzt mal ganz langsam. Zunächst mal gab es den 15. Spieltag der Premier League Darts in Sheffield. Sieger am Ende der Bully Boy. Dritter Sieg in Folge. Sein vierter Tagessieg insgesamt. Hat sich damit in der Premier League Tabelle auf die Position 2 verbessert. Das war ein großer Abend für ihn in Sheffield. Er spielt dort einfach richtig gut. Dann gab es an diesem Wochenende das 8. European Tour Event in 2023. Ist jetzt auch schon wieder Geschichte. Die Czech Darts Open Sieger ist tatsächlich Peter Wright, der zur Nummer 2 der Welt wieder wird. Von daher war das nichts erwähnenswert, dass Michael van Gerwen zwischendurch da mal eben auf die Position 2 geklettert ist. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Das haben wir einfach so ein bisschen uns von der Schulter geschüttelt. Und es ist der erste Sieg für Peter Wright bei einem Ranking-Event seit Jena vergangenes Jahr. Also Jena 2022 war damals natürlich auch ein European-Tour-Erfolg. Chizzy verbessert sich auch um einen Platz übrigens in der Weltrangliste, ist jetzt die 12, hat einen neuen Rekord aufgestellt, was 180er betrifft, für ein European Tour Event, für ein Wochenende. 28 180er geworfen. Der Hund, das ist schon eine Wahnsinnszahl. Und darüber werden wir natürlich sprechen, das ist klar. Aber sag mir mal ganz kurz vorher, Robby, wie checkst du 149 bei Folge 149?
Ja, der Klassiker ist eben Triple 20, Triple 19, Doppel 16. Das würde ich so anvisieren. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch nicht mehr. Ja, die Zahlen, die wir jetzt langsam erreichen, da gibt es jetzt teilweise auch gar nicht mehr so viele Wege. Wir werden dann irgendwann mal bei der 156 ankommen. Das ist schon die erste Zahl, bei der es nur einen einzigen Weg gibt. Und wird langsam ein bisschen spannend. Also dann werden wir dann irgendwann mal über Setup-Shots reden müssen. Vielleicht mal demnächst.
Ja.
Wenn wir dann die 170 geknackt haben, eventuell. Es sind ja nicht mehr viele Folgen, aber 149, ja, den Klassiker.
Der Klassiker. Ja. Soll ich ein bisschen über den Fernsehgarten erzählen?
Ich habe mir ein bisschen reingeschaut und ist schön zu sehen, wo die Rundfunkgebühren so hingehen und was damit veranstaltet wird, ist wirklich wunderbar. Also bin begeistert.
Also heute war Fernsehdaten. Der ZDF Fernsehgarten hat seine allererste Darts-Ausgabe gebracht. Und das ist ja eigentlich schon mal eine geile Nummer, dass sich die Redaktion entschieden hat zu sagen, komm, Darts ist so cool, das passt irgendwie auch so von der Atmosphäre her zum Fernsehgarten, wir machen einfach eine Ausgabe, einen Darts-Fernsehgarten. Das hätte es vor 3 Jahren nicht gegeben, vor 4 sowieso nicht und vor 10 auch nicht. Also das ist auch so wieder so ein nächster kleiner Schritt, der zeigt, wohin sich Darts bewegt. Und das hat Spaß gemacht. Bin heute Morgen, war Treffen um 9.30 Uhr. Gaga hatte seine Eltern mitgebracht. Ich habe die Eltern von Gabriel mal kennengelernt kurz. Lisa war auch mit dabei. Max Hopp ja auch am Start. Max im Team zusammen mit Simon Gose-Johann und der Gaga im Team mit dem Bachelor, mit Paul Janke. Die haben also da verschiedenste Sachen gemacht. Das war echt ganz lustig. Also drei Spiele gab's. Das eine war
Fußball.
Es wurde mit einem Fußball, ganz genau, auf so eine riesen Dartscheibe, 5 Meter Durchmesser. Heute Morgen dann noch geprobt. Die durften einmal proben. Simon Gose-Johann hat, ich lüge jetzt nicht, 10-mal mindestens versucht, dieses 5 Meter breite Viech zu treffen, und er hat den Ball überall hingeschossen, nur nicht auf diese Scheibe. Der Witz war, dass er dann, als die Sendung lief, der hat wirklich gedacht, scheiße, ich treffe gar nichts, ja, das wird total peinlich. War er der Held?
Ja, den Score alles geholt. Ne? Ja, ich hab's gesehen.
Super.
Ja.
Und Paul Janke, der echt ein richtig guter Fußballer ist, der hat irgendwie dritte Liga auf St. Pauli gespielt. Und das war auch bei der Probe, hast gedacht, ich habe gedacht, der kann einzelne Felder anvisieren. Der hatte ja 2 schon dran kleben. Ja. Und dann der dritte holt 2 Bälle wieder runter, liegen auf dem Boden. Regel wie beim Darts, was nicht im Board steckt, zählt nicht. Und von daher ging das dann alles relativ schnell.
Ich habe gedacht, der haut das Ding. Ich habe gedacht, der haut das Ding zusammen. Der hat ja einen Schuss, einen Wumms drauf, der ja, Bachelor.
Absolut.
Das war ja Wahnsinn. Voller Körpereinsatz. War nicht schlecht.
Auch technisch ja, richtig gut einfach. Ne? Das sah ja richtig nach Fußball aus, ja. Genau, und dann wurde noch auf Luftballons letztlich geworfen. Da mussten Gaga und Max mal mit links werfen. Das Gaga ist ja mit links richtig gut auch, ne? Der hat einen guten Touch. Und dann wurde Dart gespielt, 3-0-1. War ein bisschen schade, dass das Zählsystem dann irgendwie ausgefallen war und wir erstmal nicht genau wussten, wie der Punktestand ist. Aber Max hat eine 180 geworfen. Ich meine, das ist cool. Man hofft ja so ein bisschen drauf, weißt du, das Fernsehgarten, dass auch genau sowas passiert. Es war übrigens vom Publikum her, es waren viele, viele Darts-Fans da. Das Publikum auch so ein bisschen jünger, als es, glaube ich, das normalerweise ist im Fernsehgarten. Und das hat auch der Redaktion Spaß gemacht. Das ist jetzt auch der Redaktion aufgefallen. Das war eine andere Atmosphäre. Natürlich auch für mich so ein kleines Heimspiel, weil schon einfach viele Darts-Fans da waren und das Bock gemacht hat. Und das waren lustige, unterhaltsame 2 Stunden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das als Zuschauer dann wahrnimmt. Der Fernsehgarten lebt ja echt davon. Da sind ja 4.000-5.000 Leute heute auch da gewesen. Also das hat schon eine coole Stimmung einfach, eine gute Atmosphäre.
Ja, also ich habe auch ein bisschen reingeschaut. Ich muss sagen, Publikum war cool. Auch dass sie die Darts-Gesänge und so drauf hatten, fand ich genial. Man muss also extrem gute Künstler auch da. Also es wurde ja alles um dieses Thema Darts rumgebaut. Ich meine, Howard Carpenter war da, Nino De Angelo war da, Mighty Kelly. Das sind ja schon große Stars inzwischen. Und Mighty Kelly höre ich ja fast jeden Tag 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal so ungefähr. Mein Sohn liebt ein Lied von Mighty Kelly. Du bist du, glaube ich. Bald wirst du wissen, wer du wirklich bist, von irgend so einem Buch. Irgendwie die Titelmusik. Ich höre das sehr oft.
Okay. Sag mal, apropos Titelmusik und apropos Lieder, hast du den ESC gesehen? Hast du das angeguckt? Samstagabend?
Nee.
Gestern Abend?
Nee.
Ich auch nicht. Nee. Okay.
Guck sowas nochmal hin.
Wie kann man denn immer letzter werden? Wie geht das denn? Das raff ich irgendwie nicht.
Dafür reicht die Zeit dieses Podcasts nicht, glaube ich.
Aber pass auf, heute auch dann Live-Schalte im Fernsehgarten, Kiwi interviewt Peter Urban. Ne? Das ist ja die Legende, der jetzt, glaube ich, seinen letzten ESC auch kommentiert hat. Und der ging in die Analyse, und weißt du, was seine Analyse am Ende war? Das hat er erklärt mit mehreren Sätzen. Am Ende sagt er, und jetzt haltet euch ganz kurz fest, das lag am Song.
Es ist ja auch so.
Ah, ja, woran soll es auch sonst liegen? Also das hätte ich, ohne dass ich es gesehen habe, kann ich dir sagen, dass das am Song lag wohl, dass die Letzter werden. Ich meine, das ist ja logisch.
Ja. Es war.
Verstehe ich irgendwas nicht.
Deutschland hat ja auch den ESC schon gewonnen. Also dieses Lied von Lena Meyer-Landrut damals war einfach super cool, ein absoluter Ohrwurm. Es hat ganz Europa gefallen. Ja. Sie hat souverän gewonnen. Und wenn du eben keine guten Songs dorthin schickst und nur versuchst über das Ganze drumherum dich zu profilieren, wie das viele Bands in den letzten Jahren getan haben, dann funktioniert es einfach nicht. Es ist halt so.
Ja.
Weil es gab ja noch Bands, die haben sich ja noch mehr profiliert über ihr Outfit und sonst irgendwas. Die haben es auch nicht weit geschafft. Von dem her Alles gut. Also, aber ich bin kein ESC-Gucker.
Nein, ich auch nicht.
Ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, hieß es noch Grand Prix der Eurovision de la Chanson.
Okay, wir hatten am Donnerstag, das war am Premier League Tag, hatten wir das Jahrhundertmatch. Wir sind beide nach Augsburg gedüst, weil wir da die Möglichkeit hatten, uns zu treffen und zu spielen. Es war Hashtag the hardest worker. Es war mein Verlassen meiner Komfortzone hier aus dem Keller und wir haben das Match gespielt, Best of 11 Legs, wie angekündigt. Und das war ganz schön scheiße. Das war für mich ganz schön frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kein einziges Leg gewonnen, was jetzt auch vielleicht nicht so total überraschend ist, wenn Robbie normal spielt. Aber Robbie hat ja selbst auch sogar ein paar Legs gehabt, in denen er nicht so richtig gut unterwegs war. Und ich habe trotzdem auch dann meine Möglichkeiten nicht genutzt. Das hat mich angekotzt. Ich glaube, Robbie, ich hätte sofort das zweite oder dritte Leg hätte ich mir holen können. Da hatte ich zwei, drei Darts auf Doppel, ne?
Ja, im zweiten war es echt knapp. Da stand ich nach neun Darts oder nach neun Darts auf einem Doppel.
Ja.
Und macht das.
Du hast die Chance auf ein 10 Dart.
Ja, und macht dann souverän, glaube ich, 40 Dart da draus. Also ganz, ganz easy, locker, lässig, nachdem du auch wieder 10 Darts am Doppel vorbeigeworfen hast in diesem Leck. Es war für mich eine schwierige Situation, muss ich sagen. Und aber sehr erkenntnisreich, jetzt im Nachhinein.
Für mich war es auch schwierig. Die Situation ist ja eigentlich verrückt. Wir werfen uns ein, ne? Ich werfe die 180, ich werfe ja nicht so viele 180er, aber das zeigt ja so, ich habe auch ein bisschen Touch, also hat mir das zumindest gezeigt. Weiß ich, sage auch noch hier Doppel 16, Robbie, schau mal, und schwupp, erster Dart Doppel 16. Und da sagst du noch zu mir, verschießt dein Pulver nicht so, ne? Und wie das Match begonnen hat, ich war auch echt ein bisschen nervös. Es ist dann einfach eine andere Umgebung, ne, mit dir auch dann da zu stehen. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn ich das alleine im Keller mache. Ich spiele ja meistens alleine, gar nicht gegen jemanden, sondern wenn gegen einen Dartbot. Und ich habe eine neue Technik mir, einen neuen Ablauf mir angewöhnt, der bei mir zu Hause in meinem Keller gut funktioniert, wenn ich die Zeit habe, wenn ich so die Ruhe habe, auch da reinzukommen. Und wenn ich merke, ach, jetzt geht's gerade raus, dann nehme ich mir wieder Zeit, dann konzentriere ich mich darauf. Das konnte ich im Match selbst gar nicht anwenden. Und ich habe irgendwann echt meinen Rhythmus komplett verloren. Ich hatte überhaupt keinen Touch. Ich habe wieder so wahnsinnig viele beschissene Einser geworfen, die mir echt den Spaß am Spiel dann irgendwann auch rauben. Da habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil ich es halt auch nicht kontrollieren kann und es nicht beheben kann, dieses Problem.
Ja. Aber hast du diesen Effekt gemerkt, dass sobald es um was geht, es war ja ein Match, es ging ja um was, die Kamera lief alles um und dran, es waren auch der ein oder andere Zuschauer da, der Effekt, dass der Körper komplett dann sich verändert. Dass das Gefühl sich verändert, der Arm ist nicht mehr so geschmeidig.
Der Muskeltonus ist ein anderer. Genau. Ne? Man ist angespannter einfach. Ja.
Weißt du, wie du das wegkriegst?
Nee, üben wahrscheinlich.
Ne? Immer wieder rein in die Situation. Ja. Immer wieder. Und ich habe das ja selber gemerkt. Ich habe auch eigentlich einen ganz guten Touch gehabt vor dem Spiel, aber dann bin ich verkrampft. Und obwohl ich schon so viele, also wirklich tausende Matches unter Wettkampfbedingungen hatte und auch im Eli Pelli zum Beispiel, war ich nervös. Ich war verkrampft. Ich wusste nicht, wie ich das handeln soll. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, als du mich mal gefragt hast vor ein paar Wochen, wie lange bräuchtest du wieder, um in den Wettkampfmodus reinzukommen? Und da habe ich dir ja gesagt, das ist gar keine Frage von Zeit, sondern eher von wie schnell kann ich wieder diesen Modus erreichen oder dieses Feeling wieder kriegen, dass ich einfach sicher bin in so einem Wettkampf. Und das dauert manchmal ein bisschen länger. Aber für mich war es echt erkenntnisreich. Und ich muss sagen, ich muss mehr machen. Also ich muss wieder mehr Wettkämpfe spielen, weil das war für mich auch nicht zufriedenstellend. Aber ich fand es trotzdem schön, dass wir uns getroffen haben.
War das mega, fand ich
cool.
Auch.
War mega cool, ja.
Entspannt. Ja, das fand ich auch.
Haben auch alle gesagt, die da waren, ey, wie entspannt der Paulke ist und so. Wahnsinn, der ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Naja, so ging es mir auch, als ich ihn das erste Mal so ein bisschen kennengelernt habe.
Ich habe zumindest für mich das Learning gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, wie gesagt, Donnerstag das Match gehabt. Ich habe so die Tage davor wenig gespielt. Ich habe am Abend vorher dann nochmal mich hingestellt, irgendwie eine halbe Stunde geworfen. Aber ich habe mein Training irgendwie reduziert und das war ein großer Fehler. Ich würde das nächste Mal darauf achten, dass ich zumindest 3-4 Tage vorher viel spiele, in meinem Rhythmus komme, dass es sich gut anfühlt, dass ich in so einem guten Modus bin. Das habe ich nicht gemacht, das würde ich verändern. Übrigens ganz witzig, apropos Komfortzone verlassen, der Marco hat geschrieben, ey, Ich habe meine Komfortzone verlassen. Er war auf einer Exhibition von Phil Taylor. Das ist die Power Tour, so nennt die sich wohl. Ja. Habe ich ehrlich gesagt da gar nicht so mitbekommen. Und da hat sein Kumpel hat ihm ein Leg gegen Taylor gekauft. So, und der musste das Leck oben auf der Bühne gegen Phil Taylor spielen. Da bist du natürlich wirklich raus auf deiner Komfortzone. Da vergisst du alles. Und er sagt auch, er hat sich so gefreut und irgendwie alles cool gewesen. Und dann Walk On und irgendwann oben und dann ging gar nichts mehr. So nervös gewesen, das wäre unfassbar. Das ist natürlich klar. Wenn du neben Phil Taylor stehst, ist dann nochmal eine andere Nummer, ne?
Ja, absolut. Da hatte er auch schon die Ehre, gegen Phil Taylor zu spielen. Du bist elektrisiert. Also du bist wirklich irgendwie in einer anderen Welt und weißt auch gar nicht, ich war ja auch so, ich glaube, der hat bestimmt gedacht am Ende, was für ein arroganter Penner ist denn das, dieser Marjanovic. Dabei war ich einfach nur so verängstigt und so nervös, nichts Falsches zu ihm zu sagen, dass ich einfach kein Wort rausgekriegt habe und so weiter. Und deswegen, ja, aber schön zu hören. Ich habe auch von Marcel eine Nachricht bekommen. Soll ich die mal kurz vorlesen?
Gerne, ja. Ja.
Bezüglich Komfortzone. Hallo liebe Robstar und Elmar, zum Thema The Hardest Worker habe ich auch endlich meine Komfortzone verlassen und mich nach ziemlich genau einem Jahr intensiven Dartspielen, das mit vielen Höhen und Tiefen verbunden war, für mein erstes Turnier angemeldet. Sehr schön. Vom 7.6. bis zum 9.6., also gleich 3 Tage, stehen für mich die Eifel Open in Lissendorf an. Ich danke euch zwei für einen wahnsinnig guten Podcast, der mir jede Woche sehr viel Freude bereitet. Macht weiter so. Schöne Grüße, Marcel.
Das ist eine schöne Nachricht. Cool. Ja, das ist eine schöne. Das finde ich auch. Ja. Das finde ich echt, genau das hatten wir uns erhofft, Robby, als wir gedacht haben, komm, Komfortzone verlassen. Vielleicht können wir einige motivieren, diesen Schritt mal zu gehen. Und das bin mir sicher, dass das wird total Spaß machen. Also das haben wir ja auch schon gehört. Man lernt viele Leute kennen, man kommt so in neue Kreise rein. Man trifft einfach viele, die auch Bock auf Darts haben und man verbringt gerne Zeit mit ihnen. Das ist super. Ich habe jetzt auf jeden Fall aber nochmal für mich auch festgehalten, wir werden das Doppelturnier, Robby, in diesem Jahr noch spielen. Ne? Das haben wir einmal angekündigt. Irgendwann spielen wir Doppel und dann wirst du dich auf mich verlassen können. Dann werde ich besser sein, als ich das jetzt am Donnerstag gezeigt habe. Und ja, das ist jetzt so, das ist jetzt bei mir im Kopf. Ich muss besser zu diesem Doppelturnier kommen, dann geht's ja wirklich rein. Dann ist es wieder eine andere Situation. Ja. Wir kennen das ja, gucken auch alle, was kann der Paulke, kann der überhaupt einen Fall gerade ausschmeißen oder textet der nur rum? Dann hast du plötzlich da Zuschauer stehen und dann wird's auch nochmal ein bisschen anders. Ja. Okay. Premier League, der Bully Boy.
Ja.
Der Bullyboy ist ein cooler Hund, ne? Der spielt es gerade verdammt gut, ne?
Verdammt gut. Und allein schon vor ein paar Wochen stand er ja noch so ein bisschen auf der Kippe, schafft das noch in die Top 4, schafft das nicht. Und dann haut er kurz 3 Turniersiege am Stück raus und spielt auch souverän. Ja. Und ich finde auch gerade dieses Match gegen Michael van Gerwen in der ersten Runde, so im Viertelfinale, da spielt er sein B-Game. Van Gerwen spielt auch nicht gut, aber ich glaube, der Bully Boy hätte auch nochmal anziehen können, wenn Van Gerwen angezogen hat. Er sah so sicher aus. Er sah von der ersten Minute an wie der sichere Sieger aus. Van Gerwen ein bisschen, ja, auch ein bisschen blockiert, fand ich. Aber das, was du immer sagst, die großen Spiele gewinnst du mit deinem B-Game. Und das war so ein großes Spiel, glaube ich. Auch wenn es nur ein kleines Spiel in der Premier League war.
Ja. Das könnte ja auch dann das Halbfinale bei den Playoffs werden, ne? Oder danach sieht's ja aus. Michael Smith gegen Michael van Gerwen, weil ja die 1 auf die 4 trifft und die 2 auf die 3. Vielleicht ganz kurz den Weg. Also der Bully Boy schlägt van Gerwen im Viertelfinale mit 6-4, setzt sich dann gegen Clayton durch, auch mit 6-4 und schlägt im Finale Price mit 6-3. Price, der so ein bisschen abgebaut hat, der spielt so ein Supermatch gegen Aspinall. Ich glaube 111er Average, ne? Ja. So eine Partie, wo der einen Zug auf die Triple 20 hat mit dem ersten Dart, das ist unfassbar. Leider haben wir in der Statistik, das finde ich echt schade, nicht mehr die Trefferquote aufgeteilt auf die 3 Darts, die ich werfe. Mhm. Da konnte man sonst immer früher gut festmachen und mal gucken, mit welchem Dart ist er am besten unterwegs. Ich bin mir sehr sicher, dass Price zurzeit einen überragenden ersten Dart hat.
Unfassbar,
wie oft dieser erste Dart in der Triple 20 steckt. Also, und auch finde ich nie eng am Draht, immer mittig. Also der steckt so safe drin, das ist sensationell.
Und ist dir aufgefallen, wie er sich auch gegeben hat? Der war ja komplett ruhig, komplett fokussiert. Auch diese Mimik mit dem Mund, die er da ständig macht, mit der Zunge und so weiter, das war auch gar nicht so extrem wie sonst. Er sah komplett aus, als ob er da was ändern will. Also auch keine Ausraster und Jubler, kurz kam mal raus, glaube ich, aber ansonsten wirklich komplett ruhig, komplett gefasst. Hat mir gut gefallen. Ob das jetzt der neue Gervin Price ist, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon, dass das mit Absicht so ist und dass das ein Plan ist von ihm, so aufzutreten in Zukunft.
Ja, er hat eine viel größere Lockerheit, ne? Er findet diesen schmalen Grat total gut aktuell von, ich bin natürlich konzentriert, aber ich lache auch mal, ich habe auch mal einen Witz oder nimm das mal etwas leichter hin, wenn eine Situation nicht so funktioniert. Und dann, finde ich, packt er die Emotionen auch in einem Moment aus, wo er merkt, er muss sich jetzt mal ganz kurz ein bisschen pushen. Ne? Also der zieht das nicht das ganze Match durch, sondern er wartet so auf diesen Augenblick, wo er spürt, er muss jetzt einmal kurz angreifen, ne? Und einmal die Faust raushauen. Ja, das ist sehr kontrolliert, so empfinde ich den.
Ja.
Der kontrolliert diese Situation gerade sehr gut da oben auf der Bühne.
Ich bin mir auch sicher, dass er Gespräche mit jemandem geführt hat. Also das muss jetzt nicht gleich ein Mentaltrainer oder sonst irgendwas sein. So, vielleicht ein Vertrauter bloß oder jemand, der das Spiel gut beobachtet. Vielleicht war es auch nur mal ein Gespräch mit Wayne Mardell abseits einer Exhibition oder irgend. Das kann ja alles sein. Manchmal sind es eben Kleinigkeiten, die da so ein bisschen reinwirken. Oder du triffst jemanden, der totales Verständnis hat auch für das Spiel und der erklärt dir die Dinge aus seiner Sichtweise und es macht Klick in deinem Kopf. Ist mir auch schon passiert, dass mir jemand ein paar Sachen gesagt hat und nicht so gedacht, stimmt eigentlich, warum? Warum mache ich das so oder warum mache ich das nicht so? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, drin zu bleiben, im Gespräch und auch selbstkritisch zu bleiben und nicht alles für selbstverständlich zu nehmen. Und ich glaube, Price hatte den Fehler gemacht, dass er irgendwann gedacht hat, es geht jetzt immer so weiter. Nein, du musst arbeiten, du musst hart worken.
Und das Spannende, auch wenn wir das schon mal festgehalten haben, das Spannende, finde ich, wirklich ist, dass er diesen Zustand jetzt erfährt, nachdem er sich einmal voll auf die Fresse gelegt hat. Der brauchte dieses Match WM-Viertelfinale gegen Gabriel Clemens, wo er mit den Kopfhörern aufläuft, wo er durchdreht. Das hat er offenbar gebraucht, um das alles neu zu sortieren, um auch so festzustellen, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und der Schritt ist gekommen. Das hat er gemacht und er hat sich enorm verbessert. Also das ist ja von, ne, wenn du diese Matches mal vergleichst, also gerade die WM und jetzt die Phase, wie die er in der Premier League hat, das sind ja Welten von der Körpersprache, von seinem mentalen Zustand, von seinem Mindset her, ne? Welten, ja. Price ist die 1 mit 36 Punkten. Es könnte tatsächlich ja noch passieren, dass der Bully Boy sogar noch die 1 in der Premier League wird, wenn er nochmal einen Tagessieg abräumt. Das war natürlich auch jetzt Thema, nachdem er das Ding dann gewonnen hatte. Das ist auch zwischen Price und Van Gerven und ihm offenbar so ein Thema gewesen. Die hatten nämlich den Bully Boy so ein bisschen abgeschrieben und er hat gesagt, pass auf, wenn ich jetzt alle Siege hole, überhole ich euch nämlich noch. Und das droht jetzt tatsächlich zu passieren. Also Price 3 Punkte vor Michael Smith bei 36 Punkten, Smith 33, Van Gerven 31 und Clayton aktuell auf Platz 4 mit 24 Punkten. Hat 2 Zähler Vorsprung vor Nathan Aspinall. Es gibt jetzt halt noch diesen letzten Spieltag der regulären Saison. Danach steht ja fest, wer den Playoff-Abend bestreiten wird. Und es kommt zum Duell von Johnny Clayton und Nathan Aspinall im Viertelfinale. Das Ganze wird am Donnerstag in Aberdeen stattfinden. Vielleicht, das ist, glaube ich, eine wichtige Info, bin ich oft gefragt worden, wie viel Matches muss jetzt Nathan Aspinall gewinnen, damit er Clayton von Position 4 verdrängt? Du sagst 2.
Er muss.
Ich sage, er muss den Abend gewinnen.
Um Clayton von.
Er muss den Abend. Nein, er muss das Finale erreichen. Dann hat er mehr Punkte als er.
Genau.
Ich hatte einen Gedankenfehler.
Es geht ja nur.
Bei Punktgleichstand hätte er einen Tagessieg holen müssen.
Ja.
Aber er hätte dann ja mit dem Finale hätte er einen Punkt mehr als Johnny Clayton.
Genau, also es geht einfach nur darum, kurz zur Erklärung, er hat auch 8 Legs Rückstand, also im der Leg-Differenz. Das heißt, er muss 6-0 gewinnen, dann hat er immer noch 2 Rückstand, er muss dann das nächste Spiel auch gewinnen. Also 2 Spiele, wenn er 2 Spiele gewinnt, ist er durch, weil dann ist über die Punkte, über die Legs wird er es nicht mehr schaffen. Aber
das kommuniziert, finde ich, die PTC auch wirklich nicht gut. Meiner Meinung nach, Robby, ist es so, das ist irgendeine Zeile bei mir in einem Paper drin, wenn der Punkt, also früher war es immer so, Punkt Gleichstand war die Leckdifferenz.
Ja.
Inzwischen ist es so, wenn es Punkt Gleichstand ist, wird geguckt, wer hat die meisten Tage, wer hat mehr Tagessiege, wer hat mehr Matches gewonnen, erst dann kommt die Leckdifferenz auf Position 3.
Okay, danke. Ach, deswegen blenden die dir auch bei den Tabellen nicht ein, jetzt. Die PDC.
Ganz genau.
Okay,
ganz
ich habe mich noch gewundert, warum zeigen die Leckdifferenz nicht bei der PDC. Das ist jetzt natürlich die Erklärung dafür. Okay,
ja.
Danke.
Genau.
Ja. Ja, also ich bin übrigens Experte beim Darts.
Ja, aber das ist
am Donnerstag, tatsächlich. Am Donnerstag übrigens an deiner Seite, nur falls irgendwelche Fragen auftauchen.
Da werde ich dich einfach drauf ansprechen, da kannst du das erklären. Ja.
Geil.
Also wir haben jetzt am Donnerstag den Spieltag 16, und das ist jetzt die 1 gegen die 8 in der Tabelle, 2 gegen 7, 3 gegen 6, 4 gegen 5, und es geht los mit Price gegen Wright. Ich bin überrascht gewesen, zumindest ist es jetzt laut PDC die Ansetzung, dass Clayton und Espinel das zweite Match spielen. Das muss doch der Höhepunkt sein. Das
war aber letztes Jahr genauso, glaube ich, bei Cullen gegen Wright, oder? Oder zweites oder drittes Match, also das war nicht das letzte.
Okay.
Ja, es wird also ein guter Premier League, Abend.
Ja, das wird ein guter Abend.
Ja.
Das wird ein guter Abend, und Johnny Clayton hat ein ganz, ganz cooles Zitat rausgehauen. Ich habe das auch auf Instagram mal gepostet. Also der Druck, Pressure bricht dich oder macht dich halt stark. Also du hast, gibt nur diese beiden Möglichkeiten. So auch mal gucken, wie Nathan Espinel jetzt damit umgeht, der, wie ich finde, zuletzt in der Premier League mit dem Druck ja nicht ganz so gut umgegangen war.
Vor allem in Manchester nicht.
Ja.
Ja. Ich habe eine gute Frage bekommen, ich weiß gar nicht, habe ich das mit dir besprochen, auch über Social Media. Wer denn für mich, also weil es jetzt zu diesem Duell kommt, das direkte Aufeinandertreffen, wer ist denn für mich der komplettere Spieler? Der wachsendere Spieler zwischen Clayton und Espinel. Und ich fand das eine ziemlich schwierige Frage. Also abgezockt ist Clayton definitiv. Aber ich glaube, der hat nicht den Druck auf den Schultern, den ein Espinel hat. So im Gesamten meine ich. Bei Espinel bist du immer so versucht zu sagen, du musst jetzt nochmal einen Major gewinnen, um der erfolgreiche Dartspieler zu sein. Bei Clayton ist das gar nicht so. Bei Clayton weiß man, der marschiert oder er marschiert nicht. Da macht man auch kein Fass auf, wenn da irgendwas passiert. Ich finde, Espinel geht zumindest mal ein bisschen besser um mit der Situation.
Espinel oder Clayton?
Espinel geht gut um. Also der hat mehr Druck, finde ich, auf den Schultern. Und das macht ihn für mich so ein bisschen vielleicht zu dem kompletteren Spieler.
Ich finde aber, dass Espinel einer ist, und das war auch wirklich von Anfang an so, als er auch dann plötzlich im Halbfinale der Weltmeisterschaft stand. Der ist einer, der großen Druck empfindet, ne? Der ja unheimlich oft auch in die Knie geht, wenn er dann das Match gewonnen hat. Der baut sich selbst einen sehr, sehr großen Druck auf. Ich weiß nicht genau, ob das ein Vorteil ist. Vielleicht hilft ihm das,
ja.
Aber da ist Clayton ja wirklich ein großes Gegenstück dazu, ne? Der ja auch seinen Job behalten hat. Der hat sich eigentlich den Druck immer genommen und der hat ja auch diese Leichtigkeit. Darum klatscht er auch ab, wenn der Gegner eine gute Aktion hat. Also der ist eigentlich diesbezüglich genau das Gegenteil davon eigentlich, ne? Clayton ist unheimlich entspannt.
Ja, das meine ich ja. Er ist entspannt, weil er auch nicht, ich glaube auch, dass Clayton nie eine große Kritikwelle abkriegen wird oder selber sich mit sich selber so ins Gericht gehen wird, wie Espinel das macht oder auch mal auf den Tisch haut, wie Espinel das gemacht hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim World Matchplay, wo er einfach allen vorgeworfen hat, dass er nicht beachtet wird und so weiter. Das ist ja nicht Clayton. Deswegen vielleicht auch gut der Vergleich, dass du sagst, die sind eigentlich komplett das Gegenteil. Ich finde, Espinel hat einfach immer mehr Druck auf den Schultern und deswegen ja, passieren eben auch solche Dinge. Und wenn er den, ja, und Clayton nimmt es einfach, ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu locker, muss ich sagen.
Clayton ist halt kein Alpha-Tier. Ne?
Nee,
kein Alpha-Tier wie Price, wie Van Gerwen und wie auch Espinel. Und das ist das Erstaunliche, dass der trotzdem so erfolgreich ist und der dieses super Jahr 2021 hatte mit seinen vier großen Siegen, dass du mit dieser Einstellung das hinbekommst, ne?
Ja.
Ist eigentlich ganz spannend.
Ist echt spannend.
Weil ich eigentlich glaube, dass wenn du da ganz oben stehst, musst du so in Richtung Alpha-Tier gehen. Und dann willst du die Kontrolle haben, dann willst du auch allen zeigen, ey, ich bin der Beste.
Ich will dich nochmal festnageln, jetzt hier,
ja,
an dieser Stelle. Clayton gegen Espinel. Mal unabhängig davon, ob Espinel es noch schafft, weiterzukommen oder nicht. Wer gewinnt dieses Match? Wer geht am besten mit diesem Match um?
Clayton, glaube ich.
Ich glaube Espinel.
Okay.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Live auf der Zone. Ja.
Die beiden waren natürlich auch jetzt an diesem Wochenende in Prag mit dabei, bei den Czech Darts Open. Clayton geht im Viertelfinale raus gegen Damon Hatter mit 5-6 und Espinel geht raus gegen, jetzt muss ich kurz, also auch Viertelfinale gegen Chizzy, auch im Viertelfinale, also beide Viertelfinale gespielt und verliert übrigens auch 5-6, also zwei ganz enge Niederlagen und ja, Sieger, wie gesagt, am Ende ist Peter Wright. Wie wichtig ist der Sieg für Peter Wright, Robby, deiner Meinung nach?
Unfassbar wichtig, glaube ich. Unfassbar. Es geht ja nicht nur darum, dass er den Sieg geholt hat, sondern wie er den geholt hat. Spielt ein paar unfassbare Matches, 104er Average war es das Viertelfinale? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss nochmal nachschauen in meinen Notizen.
Das Halbfinale.
Halbfinale gegen Hatter. Das war sein bestes Match im Jahr 2023. Und das mit Abstand. Ja. Es war wirklich das beste Match, was ich auch gesehen habe. Auch das Spiel gegen Dolan. Ich weiß nicht, wer es da draußen gesehen hat. Ich finde und ich merke mir dieses Spiel gegen Dolan als Wendepunkt im Jahr 2023 für Peter Wright. Das war kein gutes Match. Er spielt wieder nur 90 Average. Aber es war eine Situation, er war 4-5 hinten, hat 116 Rest und checkt das Ding. Und macht das 5-5 und fährt das Ding auch nach Hause. Und ich fand, das hat er gebraucht. Solche Dinge hat er reihenweise verloren in den letzten Monaten. Und das könnte eventuell der Knackpunkt gewesen sein, wo er vielleicht selber nicht mal zurückdenkt. Aber wo ich dann zurückdenke und sage, ja, dieses Match gegen Dolan damals, das war so der Auslöser. Das war so das neue Lebenszeichen von Peter Wright. Und auch im Finale, da sind super Sachen passiert. Er kämpft sich immer wieder zurück, hat 5 Matchstarts verpasst gegen Chizzy, Chizzy holt noch sein Leg und Peter Wright fängt das Leg darauf direkt mit der 180 an. Das spricht Bände. Das spricht Bände über die mentale Verfassung eines Spielers und über seine Sicherheit, glaube ich.
Ja, hat den 7. Matchstart dann nutzen können, um das Turnier zu gewinnen. Und was du sagst, glaube ich, zeigt auch dann ganz gut, was den Average betrifft. Also dieser knappe Sieg gegen Dolan, Peter Wright mit dem 90er Average, dann kommt das Achtelfinale gegen Noppert, 102er Average zum 6-3, schlägt dann Humphries mit 6-3 mit einem 98er und dann Hatter mit einem 104er Average. Und Hatter kämpft sich da geil zurück eigentlich. Ja. Ne? Der hat eine unheimlich gute Einstellung so und auch eine gute Körpersprache. Ich finde, der zeigt eine unglaublich gute Stabilität auf der Bühne und gibt niemals auf. Ja.
Ich glaube, super. Dass Hatter bis zur letzten Sekunde des Matchstarts, der gegen ihn fällt, fest den Glauben hat, das Spiel drehe ich noch. Und das ist eine gute, ich glaube, das ist eine gute Einstellung, das ist die richtige Einstellung.
Ja.
Ja.
Das geht so ein bisschen in die Espinel-Richtung, ne? Wo, glaube ich, auch dann auf jeder Tourspieler weiß, wenn ich diesen letzten Matchstart nicht versenkt habe, kann hier noch alles passieren, weil die Typen so geil aus dem Rückstand heraus agieren können. Also das ist schon cool gewesen.
Und Peter Wright geht übernächste Woche nach Sindelfingen zu seinem 100. European-Turnier. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Rekordhalter auch da. 100 European-Turnier hat keiner gespielt und geht als Champion aus Prag dorthin. Das ist schon eine geile Geschichte.
Das ist absolut eine geile Geschichte.
100 Turniere und er gewinnt dann nochmal schnell seinen 8. Titel nebenbei. Was für eine Geschichte. Peter Wright, auch einer für mich, der die European-Tour komplett geprägt hat.
Ja.
Ja.
Auch einer, der ja kaum ein Event ausgelassen hat, das zeigt jetzt ja auch diese Zahl 100, der immer gesagt hat, auch gerade in Deutschland, ich bin da, ich weiß, wir müssen Präsenz zeigen, damit die Leute kommen. Ne?
Der verkauft Tickets. Ich habe auch nochmal interner gehört, wenn der ein oder andere fehlt, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn Peter Wright fehlt, das merkst du dann schon. Der zieht und das weiß er auch, glaube ich.
Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen, Robby, aus der Schweiz. Und der hatte sich geärgert, der hatte einfach gesagt, Mensch, ihr habt gar nicht Stefan Belmont, so wird er so ausgesprochen, Stefan Belmont, ich glaube ja, schon, ne? Ja. genannt, weil er in der letzten Woche seinen allerersten Sieg auf der European Tour eingeholt hat. Das ist ja ein zögerliches Geschäft bei den Schweizern. Die haben ja mal World Cup gespielt, da war auch Stefan Belmont schon mal auf der Bühne. Und jetzt hat er also letzte Woche seinen ersten Sieg geholt und ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der mich da angeschrieben hatte. Der sagte nur, Mann, jetzt hat er es endlich geschafft und ihr habt es nicht einmal erwähnt. Und das wollte ich ganz gerne noch nachholen. Also letzte Woche schlägt der Roberts Owen. Und genau, und an diesem Wochenende schlägt der Roby John Rodriguez und zieht zum zweiten Mal in die zweite Runde ein. Ja. Damit also der zweite Schweizer Erfolg auf der European Tour. Wir hatten einen Deutschen nur mit dabei, das ist richtig, ne? Ich habe das Wochenende, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht ganz so intensiv verfolgt, weil ich halt unterwegs war in Richtung Fernsehgarten. Und Martin geht gegen Kim Heibrechts mit 3-6 raus.
Gegen einen super aufgelegten Kim Heibrechts. Also ich habe Kim Heibrechts schon Wochen, Monate nicht mehr so gesehen.
Richtig gut. Ist doch verrückt. Ich meine, in Belgien reißt der nichts, kriegt einen Whitewash, einen 0-6, ne? Hat davor auch schon Pro-Tour-Siege diesem Jahr und jetzt spielt er wieder so ein gutes Ding, wenn er raus ist aus der Heimat.
Das ist eben Druck. Ja. Damit muss man umgehen können. Aber ja. Stefan Belmont war, glaube ich, eher so das Thema. Es war ja der erste Sieg eines Schweizers überhaupt auf der European Tour.
Ja.
Und das war schon eine historische Gelegenheit, aber ja. Ich glaube, über Stefan Belmont muss man auch nicht mehr viel reden. Der hat schon ein Challenge-Turnier gewonnen, ist wahrscheinlich im Moment überhaupt der beste Schweizer auf der Tour. Du hast ja auch gesagt, World Cup of Darts bereits teilgenommen, wird wieder für den World Cup of Darts nominiert. Die Schweizer werden jetzt auch demnächst, glaube ich, ein Qualifikationsturnier ausrichten für den zweiten Starter, weil sie natürlich keinen zweiten in der Order of Merit haben. Finde ich auch gut und auch das, ich glaube in Südamerika auch gerade die Qualifier, wenn ich es richtig gesehen habe, ja. Bei Diogo Portella, der hat mal ein Bild gepostet, die haben da gut aufgefahren, also das scheint ein gutes Event zu sein, also da werden auch die südamerikanischen Qualifier irgendwie ausgerichtet.
Und ich bin wirklich gespannt, was in der Schweiz passieren wird. Ich meine, da ist ja Darts, klar, auch immer schon ein Thema, halt nicht ganz so groß. Jetzt wird die PDC Europe ja im nächsten Jahr auch in die Schweiz gehen. Ich bin echt gespannt, was das auslöst. Also noch nicht in 2024, aber dann so in den nächsten Jahren, was da kommt. Ob wir da ein paar Spieler vielleicht in 3-4 Jahren auch aus der Schweiz so auf der Tour dabei haben, die dann so ein wenig mitmischen. Vielleicht nochmal abschließend, damit man es so im Überblick auch hat, die Ergebnisse jetzt aus Prag ab dem Viertelfinale. Also Cross haut Van Gerven raus im Viertelfinale mit 6-4. Chizzy schlägt Aspinall im Viertelfinale. Hatter Clayton Wright gegen Humphries, haben wir schon gesagt. Die Halbfinals waren dann Cross gegen Chizzy. Und da gewinnt Chizzy mit 7-4 gegen Voltage. Cross in einem Match, wo er nicht eine Sekunde irgendwann glaubt, dass er es gewinnen kann. Das war zumindest mein Eindruck. War mental nicht gut eingestellt und hatte am Ende auch keine Chance, Chizzy da zu bezwingen. Und Peter Wright mit diesem wirklich guten Halbfinale gegen Damon Hatter und dann halt Finale Wright gegen Chisnell. Und das Ganze war ein 8-6 am Ende für Snakebite Peter Wright. Hast du noch was nachzutragen?
Ach ja, ich fand Prag einfach genial, auch vom Publikum mal wieder her. Hat sich verändert in den letzten Jahren. Wir hatten ja schon Turniere in Prag und ich fand viel, viel fachkundiger geworden. Auch die Gesänge sind jetzt so langsam so ein bisschen da und die haben ihren Karel Sedlacek, Evil Charlie, ganz schön nach vorne geschrien. Das war ein cooles Match gegen Joe Cullen, das er da gespielt hat. Den musst du auch mal rausnehmen und für Joe Cullen wird es jetzt so langsam, ja, ernst, glaube ich, auch in der Pro Tour Order of Merit nicht mehr ganz so gut platziert. Auch für Martin muss ich sagen, auch da muss er natürlich gucken, wobei das natürlich echt ein Luxus ist, wenn wir darüber diskutieren, dass ein deutscher Spieler, oh Gott, nicht mehr direkt für die European Tour in der zweiten Runde qualifiziert ist. Das sind schon geile Probleme, die wir im Moment haben aus deutscher Sicht. Von dem her fand ich das Turnier jetzt wirklich nicht überragend, aber zumindest mal interessant. Was ich interessant war, dass Anderson und Smith sagen beide ab für das Turnier. Aus privaten Gründen oder aus persönlichen Gründen, warum auch immer. Roby John Rodriguez rückt nach und Callan Ritz rückt nach. Hast du das gesehen? Der übrigens mit einer komplett verstörenden Insta-Story, dass er genug hat vom Darts und vielen Dank und er kann das aber nicht mehr. Oh. Und alle schon so ein bisschen gemutmaßt, hoppla, hört er jetzt auf. Ruhrt dann am nächsten Tag zurück und sagt, nee, war einfach nur enttäuschend und hat dann nochmal erwähnt, dass er diesen Mist in seinem Postfach da nicht mehr haben kann, wenn die Leute ihn blöd anmachen, wenn sie 50 Pence verloren haben bei irgendeiner Wette. da würde ich jetzt mal den Tipp geben, so von außen, nicht reinschauen, nicht drauf reagieren, ist doch völlig sinnlos. Wenn du, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50.000 Follower hast, da findet sich immer ein Idiot darunter. Immer. Ja, mindestens einer. Ja. Und vielleicht auch hier. Ich finde sowieso, die großen Spieler sollten oder diese Spieler, die mit sowas hadern oder nicht damit zurechtkommen, gebt eure Social Media Sachen ab an Profis. Und dann ist das Thema erledigt. Macht euch einen Fake-Account und scrollt ein bisschen rum, aber euren offiziellen würde ich abgeben.
Ja. Nochmal ein Gedanke zu Joe Cullen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der realisiert die Wichtigkeit der Situation nicht so wirklich. Der kriegt's nicht hin und ich habe so den Eindruck, er glaubt, das sei auch jetzt gerade nicht so schlimm, dass er es nicht hinbekommt. Und ich finde, der muss wirklich aufpassen, dass er jetzt nicht so abrauscht. Das geht schneller, als er das selber vermutet.
Ja.
Der muss sich jetzt bald fangen. So, weißt du, der hat sich so lange geärgert, dass er keine Premier League gespielt hat. Und dann war es ihm auch wurscht. Und dann ist er früh raus bei vielen Turnieren. Der muss sich jetzt allmählich fangen, weil er sonst in die falsche Richtung sich da einfach bewegt.
Ich glaube, dass es auch nicht mehr so einfach ist, für ihn zu realisieren, was da auf ihn zukommt. Ich meine, der spielt gegen einen Qualifikanten aus der Tschechischen Republik, Karas Sedlacek. Natürlich kennt er den, aber auch die erste Runde, wenn du die anschaust, wie gut die qualitativ war von den Averages her, da sind keine Averages mehr von 79 oder 76 dabei. Das ist vorbei. Diese Geschichten, diese Zeiten sind endgültig vorbei. Viele hohe 90er Averages, alles Mitte 80 bis 90 von den schlechteren Spielern, auch von den Host Nation Qualifiern. Joe Cullen spielt gegen Karas Sedlacek ein Average von 103,53 und eine Checkout-Quote von 66,7%.
Okay, wenn du das die Zahlen kannte ich gar nicht, okay.
Ja, aber wenn du das liest und ein High-Finish von 145, wenn du das so von außen liest, gegen wen soll denn der da verlieren? Gegen Van Gerven, Smith, Price? Nee, der hat gegen Karas Sedlacek verloren. Und das ist eben das Harte geworden, auch auf der European Tour. Das merken die Spieler ja auch auf der Pro Tour. Die scheiden reihenweise gegen Leute aus, die sie vor zwei Jahren vielleicht nicht ausgelacht haben, aber nicht einfach noch nicht ernst genommen haben. Und das ist das, was Phil Taylor immer gesagt hat. If I don't practice, the others will. Und das zählt heute noch.
Und das ist letztlich ja auch das, was wir auch heute dann im Interview von Peter Wright gehört haben, was wir letzte Woche von Michael van Gerven gehört haben, die nochmal unterstreichen, wie gut die Tour gerade ist, wie die Qualität nochmal zugenommen hat, wie schwierig es ist, diese Turniere zu gewinnen. Das machst du nicht mehr eben auf der linken Arschbacke. Da musst du einfach ein richtig gutes Wochenende haben und auch so zwei, drei Momente haben, die du vielleicht mit so ein bisschen Glück überstehst, damit du weiterkommst. Auch die, ne? Dafür ist die Distanz auch zu kurz.
Ja, schau dir auch mal an, wie viele Spiele gehen inzwischen 6-4 oder 6-3 aus. Das sind halt so diese typischen Ergebnisse, ein Break, zack, zack und das Ding ist vorbei. Diese entscheidenden Momente, wenn du auch als Topspieler das nicht mitnimmst, dann gehst du einfach unter. Und das ist ja meine Vorausahnung, dass in Zukunft gar nicht mehr diese Averages so großartig in Fokus geraten, sondern eher diese Momente. Wer packt sich diese Momente? So wie zum Beispiel MVG gegen Josh Rock spielt sein Viertelfinale oder Achtelfinale, Achtelfinale glaube ich, kriegt einen Zehn-Darter zum 5-5, Rock beginnt den Decider und Van Gerven haut ihm den Elfer dann nochmal um die Ohren. Und das sind diese Momente, die du dir einfach packst und wo dann auch einfach ein Rock sicher zuschaut und denkt sich nicht, oh scheiße, hat er wieder gut gespielt, sondern Josh Rock gehört zu der Generation Dartspielern, die sagen, das mache ich mit ihm das nächste Mal genauso. Das kriegt er zurück. Da habe ich keinen Bock drauf auf so einen Mist. Und das ist, glaube ich, auch eine bessere Einstellung einfach. Früher hast du einfach gesagt, ja gut, kannst nichts machen. Van Gerven hat halt eben mal wieder gespielt wie Van Gerven im Decider. Aber Rock ist einer von diesen jungen Wilden, die sagen, okay, dann jetzt, der zeigt mir ja nur, wie ich es machen muss. Und das finde ich gut. Und Darts, wir haben es ja schon oft jetzt drüber gehabt, verändert sich extrem und wir sind hautnah dabei. Ich glaube, das ist jetzt die beste Zeit, um in 20 Jahren davon zu berichten. Hey, ich war dabei, als sich dieses Spiel komplett gedreht hat. Mhm.
Also wir waren, oder viele von uns waren dabei, als Darts groß wurde, ne, durch Taylor angeführt. Das ist ja auch schon ein cooler Moment gewesen, wo wir gemerkt haben, ey, der Sport wird immer größer, immer mehr Menschen fasziniert. Das war echt schon geil mit so ein paar Highlight-Matches. Aber du hast genau recht. Jetzt ist es eine ganz, ganz spannende Phase, in der sich unheimlich viel tut und wo sich da hat es einfach nochmal verändert, weil viel mehr junge Spieler reinkommen, die sehr früh ein sehr hohes Niveau haben. Das verschiebt sich echt nochmal ganz neu. Das ist eine ganz spannende Phase, ja. Das ist cool.
Macht Spaß im Moment.
Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche geht an diesem Sonntagabend, da wir den Podcast ja aufnehmen, an meine Mutter. Zum Muttertag. Und da geht irgendwie auch an alle anderen Mütter dieser Welt, weil, ich meine, ohne die Mütter wären wir ja nicht da. Und die haben so viel Geduld aufgebracht. Die sind irgendwie immer zur Stelle, wenn man sie braucht, und haben uns immer begleitet. Und von daher mache ich es heute ganz kurz und knapp. Paulke der Woche geht an meine Mama.
Oh, ist das schön.
Ist das schön.
Ja, ja. Ich habe heute auch, ja, wir haben heute auch Muttertag quasi gefeiert.
Gefeiert.
Ja, aber bei mir war es ein bisschen, ja, ging natürlich gleich wieder schlecht los, weil du gesagt hast, ich muss irgendwas, was heißt, ich muss erzählen, aber ich muss eins erzählen. Heute Morgen träume ich, einen richtig guten Traum gehabt. Ich gehe in den Club, 14 Euro Eintritt. Wenn du aber 20 Eintritt bezahlst, kriegst du noch 3 Getränke umsonst quasi für 6 Euro. Und ich mache das. Ich gehe den Deal ein im Traum. Ich gehe ihn ein und freue mich.
Schwabe.
Ja klar.
Schwabe. Ja klar.
Gehe den
ja, klar.
Deal ein und dann werde ich plötzlich geweckt. Okay, es ist jetzt dann kurz vor 10. Stehst du dann auf? Sagt meine Frau, und natürlich dieser Traum vorbei. Ich habe meine Gutscheine nicht eingelöst. Das hat mich natürlich extrem geärgert. Und dann ist mir eingefallen, oh shit, heute ist Muttertag. Ich wollte doch eigentlich früh aufstehen, mich um die Kinder kümmern, dass meine Frau ausschlafen kann. Aber sie hat mich heute wirklich ausschlafen lassen, weil sie gesehen hat, dass ich die Woche so ein bisschen müde war teilweise. Und das ist schon krass. Also die hat wirklich viel Stress mit den 2 Kids und muss das alles organisieren und machen und tun. Und dann hat sie immer noch irgendwie, ja, keine Ahnung, die Kraft zu sagen, ja, okay, komm, mein Mann, der soll auch mal eine Stunde länger schlafen.
Ja, aber auch die Achtsamkeit, sie schaut auf dich, die beobachtet dich. Zu sehen auch, den lasse ich pennen, der braucht den Schlaf, ja, das ist doch cool.
Aber ich habe diese Gutscheine nicht eingelöst. Sie hätte auch noch ein paar Minuten warten können.
Was für Getränke wären es denn gewesen? Du hast 3 Gutscheine, was würdest du dir holen?
Na, Longdrinks wahrscheinlich, weil das lohnt sich dann am meisten. Wahrscheinlich hätten die nicht für Cocktails hätten die nicht gegolten. Ich kenne diese Tricks. Dann hätte ich eben Longdrinks nehmen müssen. Und die Gutscheine waren gelb. Der Traum war so detailreich, so real. Deswegen hat mich das so geschockt heute Morgen.
Oh Mann.
Ja.
Robby, ich werde jetzt hier die Biege machen.
Ja,
heute ist es mal irgendwie ein etwas abrupteres Ende. Wobei ich jetzt noch eben noch auf Instagram schaue, weil ich wirklich immer wieder Nachrichten bekomme. Ich finde das so cool, auch zum Hardest Worker. Und ich muss einmal noch mal reinschauen, ob ich da was vergessen habe.
Soll ich noch so lange?
Ach ja, komm. Pass auf. Ich muss mal einmal vorlesen von Peter, der ein ganz treuer Fan ist und mit dem ich immer wieder auch mal so im Austausch bin. Darum habe ich mich gefreut, dass er mir eine längere Nachricht geschrieben hat. Also Hashtag The Hardest Worker. Hallo Elmar, hallo Robstar. Meine Frau und ich haben durch euch Darts angefangen zu spielen. Nun ist das Ganze schon über ein Jahr her. Da wir beruflich ein wenig eingeengt sind, spielen wir immer gegeneinander, wo es auch langweilig wurde. Nun sind wir aus der Komfortzone raus und haben uns ein automatisches Zahlsystem, Scolia, zugelegt. Und seitdem her merken wir, wie wir immer besser werden, da wir online gegen andere spielen und es unglaublich Spaß macht. Immer dieses Kribbeln ist da, dass du gewinnen möchtest, und wir freuen uns nun gegenseitig, nein, wir feuern uns nun gegenseitig an und sind froh, durch euch zum Darts gekommen zu sein. Lieben Gruß, Peter und Bianca Wrobel. Das ist doch auch schön, oder?
Ja. Super.
Ja.
Cool.
Ja.
Das habe ich auch zu Hause. Das macht total Spaß. Ja. Ich würde gerne noch eins, bevor wir jetzt in die Haia gehen, kurz erwähnen. Und zwar fand ja auch die Women's Series statt am Wochenende.
Ja, in Prag auch, ne? Ja.
War die auch in Prag?
Ich glaube ja, aha.
Okay, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
Aber oder in Tschechien war sie, oder? Ja.
Ja, Prag ist in Tschechien.
Ja, das ist mir schon klar. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie jetzt in Tschechien war oder sagen, ob sie in Prag war.
Es waren mal nicht die Beau Greaves Festspiele. Sie hat nur ein Turnier gewonnen von 4 und war einmal im Finale. Was ich aber noch sagen wollte, war, wir haben zwei neue Siegerinnen, glaube ich, gesehen. Was krass ist, Bo Greaves hat jetzt 10.500 Pfund in der Rangliste. Wird natürlich zur WM fahren. Wahrscheinlich mit Mikuru Suzuki, die wieder ein Weltklasse-Wochenende gespielt hat. Das ist so das Top-Duo im Moment. Ich glaube, insgesamt hat Bo Greaves, also laut Darts Oracle, so 60.000, 70.000 Pfund Preisgeld gewonnen. Und ein Drittel davon. Allein in den letzten zwei Jahren auf der Women's Series. Und es gab ja immer wieder so Kritik, Frauendarts und die PDC macht nichts und die sind da so hart, die müssen mit den Männern mitspielen und so weiter. Ich finde, wenn du das anguckst, ein Drittel von ihrem Gesamtpreisgeld auf der Women's Series und das an ein paar Wochenenden, zeigt irgendwie, dass die PDC innerhalb von ein paar Jahren mehr für Frauendarts getan hat, zumindest finanziell, als alles andere, was vorher war, in Jahrzehnten. Und das muss man echt mal anerkennen. Und die machen das so nebenbei. Die machen da auch kein Fass auf oder so. Das wird einfach gemacht. Ende der Geschichte. Und es läuft. Und es war eine interessante Women's Series. Wer sich da reinfuchsen will, gern mal auf PDC Darts Connect. Also das mal googeln, PDC Darts Connect. Dann könnt ihr alle Ergebnisse schauen. Da sind ein paar unfassbare Spiele dabei von Bo Greaves. Das lohnt sich auf jeden Fall, die Statistiken da durchzulesen. Wie gesagt, 12. Titel für Bo Greaves auf der Women's Series. Und diese Frau wird definitiv bei der WM dabei sein. Und,
Die führt das Ganze ja im Ranking echt auch deutlich an. Ja, an zwei ist Mikuru Suzuki mit 6.500 Pfund und wir haben Fallon Sherrock auf der 5 mit 3.000 Pfund und Lisa Ashton auf der 6 mit 2.050 Pfund. Also das einfach nur mal so vielleicht für einen Überblick. Und ich habe eben Quatsch erzählt, die Women's Series war nicht in Tschechien. Ich hatte eine Überschrift nur gelesen, aber da habe ich ein Und-Zeichen übersehen und gehabt. Also Women's Series und Czech Darts Open. So, dass ich das nur eben kurz überflogen und dachte, ach, wie interessant, ja. Nehmen sie die Frauen direkt mit nach Tschechien. Nein, so ist es nicht.
Ich hätte noch eine Frage, eine letzte Frage und dann kannst du auf jeden Fall ins Bett. Ich habe gesehen beim Fernsehgarten heute, da war ja alles abgeklebt. Die Spieler hatten keine Sponsoren drauf, das Board war unkenntlich gemacht quasi, die Firma. Ist das so im Öffentlich-Rechtlichen?
Öffentlich-Rechtlich, keine
Werbung sein. Ja, genau. Okay, also das ist ja. Und Simon Gose hat mir super gefallen, auch wenn ich glaube, dessen Humor, den er vor ein paar Jahren hatte, den kannst du heute nicht mehr bringen. Aber egal, ich habe es trotzdem gefeiert damals.
ja, absolut. Ganz netter Typ übrigens, Simon Gose-Johann. Ist wirklich ein ganz, mit dem habe ich auch heute, und ich habe dem, wir hatten uns im Oktober letzten Jahres schon mal auf einem Fernsehgarten schon mal kennengelernt. Und ein ganz, ganz cooler Typ, der auch jetzt so von seiner beruflichen Karriere her schon irgendwie so alles erlebt hat. Der war mal ein richtig gefeierter Star sozusagen. Mit eigener Sendung und allem. Und das hat sich verändert. Ist nicht mehr ganz so. Und weiß auch nicht, das ist ein ganz bodenständiger und ein guter Typ, der sich gute Gedanken macht, hat ja diesen ganz coolen Podcast auch jetzt mit Kindern. Hast du mal gesehen, das ist ganz, ganz witzig und der nennt sich mit Kindern.
Ja, gut.
So eher als junger Papa, hat auch eine Tochter, die 4 Jahre alt ist, und er versucht so ein bisschen rauszufinden, wie er ein cooler Papa sein kann. So, ne? Und will sich die Tipps holen und will sich die Tipps holen von 10-Jährigen oder sowas.
Ja. Du weißt ja, Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit.
Ja, genau.
Ja.
Absolut. Absolut. Gab es letztens ein super Video dazu. Ist eine Familie, kriegt das dritte Kind und der Papa kommt aus dem Kreissaal raus und nach dem Motto, was ist es? Ne? Und die Tochter ist, ich würde sagen, 3, vermute ich mal so. Und der Bruder ist schon 5, 6, der ist älter, und dann sagt dann der Papa, kommt raus und sagt, es ist ein Junge. Und die Kleine wird total sauer, weil die hätte gerne Schwesterchen gehabt, und nimmt ihren Stofftier und schmettert das Ding auf den Boden, weil sie so einen Hals hat, weil es ein Bruder wird. Sau gut.
Ja, echt gut, ja. Stimmt.
Oh Mann. Na gut. Ab ins Bett.
Ab ins Bett.
Ab ins Bett. Wir hören uns spätestens Donnerstag, auch wir beide dann.
Ja.
Premier League, ne?
Ja.
Spieltag 16.
Ja.
Und habt eine gute Woche.
Ja, und Folge 150 ist nur verfügbar für alle, die 5-Sterne-Bewertungen dagelassen haben. Also bitte husch schnell machen, sonst könnt ihr die nächste Folge nicht hören. Also.
Das hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Du hast vollkommen recht.
Also. Gute Nacht. Bye, bye.
Bobby, gute Nacht. Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.